Wie von manchen Vorrednern schon angesprochen, geht es heute um das neue Menschenbild, um die Konstruktion des Humanen. Es gibt hier verschiedene Vertreter für verschiedene Thesen. Diese Veranstaltung findet ja auch statt im Zusammenhang mit der Ausstellung der anagrammatischen Körper. Ich werde also einleitend einige Bilder dieser Ausstellung zeigen, ja, und einige Gedanken eines Kunstkurators und Kunsttheoretikers zu diesem Thema sagen. Während Herr Sloterdijk und Herr Hüllbeck und Herr Fenkelkraut eben philosophischer Seite her dieses Thema behandelt werden. Es ist ja so, dass dieser Umbau des Menschenbildes an wesentliche Fundamente des Abendlandes rührt, nämlich an den Humanismus. Nicht von ungefähr heißt um daher das Buch von Fenkelkraut über eine Depardieu, verlorener Humanismus, verlorene Menschlichkeit. Und nicht umsonst und nicht von ungefähr hat auch die berühmte Elmau-Rede von Herrn Sloterdijk so viel Aufsehen erregt und eine ganze, wenn Sie mir das erlauben, Entrüstungsindustrie produziert. Wir werden nun versuchen, eben diesen Umbau des Körpers, der ja der Kunst bisher immer nur gesehen wurde, als ein Theater der Anatomie, denken Sie an die berühmten Bilder von Rembrandt, ja, und wenn Sie diese Ausstellung heute gesehen haben oder schon früher gesehen haben oder noch sehen werden, dann werden Sie sehen, dass die Kunst des 20. Jahrhunderts den Körper nicht mehr versteht als Theater der Anatomie, sondern eben mit dem Wort Lacans, also der Geschichte des zerstückelten Körpers, des Corps Morcelé. Diese Zerstückelung hat damit angefangen, dass in den 20er, 30er Jahren Künstler gesehen haben, man kann durch die fotografische Technik der Großaufnahme den Körper in Einzelteile isolieren, klarerweise in die Einzelteile der Partialobjekte, der Körperorgane, von den Lippen, Augen bis zu den Zehen. Man hat gesehen damit, der Körper ist ein Text. Man kann die Schrift des Körpers lesen, beziehungsweise der Körper, man kann den Körper als Schrift lesen. Der Körper besteht aus einer Folge von Buchstaben, die normalerweise nach einer natürlichen Grammatik angeordnet sind, ja? Nach der Grammatik sozusagen der Evolution, nach dem natürlichen Skript. Die Fotografen haben schon gezeigt in den 20er, 30er Jahren, auch mit Vorläufer im 19. Jahrhundert, nämlich in der Fotokollage, in der Fotomontage, dass man den Körper nicht nur lesen kann als Schrift der Natur, sondern den Körper auch neu schreiben kann. Man kann den Körper neu rekombinieren. Das, was die Enzyme machen in der Chemie, ja, in der Immunologie, nämlich sozusagen Spaltungen des genetischen Codes, diese Enzyme sind in der Fotomontage die Schere. Man schneidet Teile aus und setzt sie neu zusammen. Das heißt, das Verfahren des Sequenzieren, das wir heute kennen durch die Gentechnik, nämlich dass die Erbschrift in der Folge von, metaphorisch gesprochen, als eine Folge von Buchstaben zu verstehen ist und ich kann diese Buchstabensequenzen dann austauschen oder überhaupt kürzen. Ja. Diese Art von Sequenzieren des Körpers hat die Fotografie und die Kunst vorgenommen. Klarerweise sind auch solche Einflüsse der Fotografie, haben sich auch ausgedehnt, auf die Malerei. Nachdem sozusagen der Körper mit der Fotografie und den gesamten Medien, von Film über Video bis zum Computer, neu geschrieben worden ist, natürlich nicht mehr nach der natürlichen Ordnung, wie sie die Evolution vorgeschrieben hat, sondern nach einer künstlichen Ordnung, in deswegen eben Anagrammatik statt Grammatik, ja, haben die Menschen gesehen, dass das natürliche Skript des Körpers nicht ausreicht und haben sich danach gesehnt, diese Ordnung zu ändern und das Alphabet des Körpers zu erweitern. Sei es durch Silikonimplantate, sei es durch kollagengespitzte Lippen, sei es durch Eisen in den Füßen, sei es durch Herzschrittmacher. Ja. Das heißt, diesen Cyborg, diesen cybernetischen Organismus, den gibt es schon heute. Ja. Insofern ist es sehr richtig, ja, glaube ich, dass der Philosoph Sloterdijk mit einer ungeheuren Schärfe und Dringlichkeit auf diese neuen Regeln hingewiesen hat, weil diese Cyborgs schon um uns existieren. Und zwar mehr oder minder auf eine positive Weise. Klarerweise muss man dann kritisch beobachten, wie diese Umschreibung des Körpers, diese Neuschreibung des Körpers, dieses Neuedigieren, dieses Verbessern des Körpers als Folge eben der zwei Etappen vorher, den Körper als Schrift lesen, den Körper selbst neu schreiben durch die menschliche Hand, wie so dann diese Entwicklung weitergeht. Man hat entdeckt, im Grunde geht es darum, um die Entdeckung, dass der Körper ein Programm ist selber, das sich selbst umschreiben kann. Und da klarerweise fehlen für dieses Umschreibeprogramm des Körpers selber, ja, fehlen bestimmte Regeln, weil die Regeln, die bisher die Evolution vorgegeben hat, diese Regeln sind aus der Kraft getreten. Durch die Erweiterung des Alphabets des Körpers ist es eben möglich geworden, den Körper in seiner natürlichen Grammatik als einen Ort der Natur zu verlassen und den Körper insgesamt tendenziell in einen Locus Technicus, in einen Ort der Technik zu verwandeln. Klarerweise ist es so, dass viele diese Umwandlung, ja, des natürlichen Körpers in einen technisch konstruierten Körper gleichsetzen mit dem Verlust des Humanen, weil sie davon ausgehen, dass das Humane der natürliche Körper wäre. Erlaube mir die Auffassung zu sagen, dass das eine Illusion ist. Das heißt, dass es nicht Verlust des Humanen bedeutet, sondern im Gegenteil, das Humane wird erst erobert in dem Augenblick, wo der Körper beginnt, sein eigenes Programm umzuschreiben. Das ist einer der Thesen, die ich heute mit den Kollegen hier diskutieren möchte. Man kann erkennen, dass eben der Körper im Zeitalter seiner medizinischen und spezifisch molekularmedizinischen Konstruierbarkeit, aber auch im Zeitalter seiner medialen Konstruierbarkeit, ja, von einer Refiguration, von einer Neuordnung des Körpers zu einer Transfiguration, zu einer Umschreibung des Körpers voranschreitet. Es ist wichtig zu sehen, die Einheit zwischen molekularer Medizin, die eben eine Unterabteilung davon ist, das gentechnische Engineering des Körpers, der Zusammenhang ist nicht zu übersehen zwischen der medialen Konstruktion. Weil wir beobachten seit ungefähr 100 Jahren, seit dem Auftauchen der Fotografie, des Films, des Fernsehens und so weiter, dass die Medien Bilder des Körpers liefern, nach denen die Mehrheit der Menschen ihren eigenen Körper konstruiert. Jedes einzelne Organ, sei es die Wimpern, sei es die Lippen, sei es die Brüste, sei es die Fessel, haben eine milliardenschwere Industrie erzeugt, eine Bildindustrie, die den Menschen in einem Terror der Schönheit, einem Terror des Ideals vorschreibt, wie das ideale Körperorgan ausschaut. Wie viele junge Mädchen und junge Männer gehen grauenhafte Prozeduren durch, indem sie versuchen, den Idolen zu gleichen, die sie aus den Medien kennen. Wenn Heidegger 1950 geschrieben hat, ein Merkmal der Neuzeit ist die Eroberung der Welt als Bild, so gilt das auch für den Körper umso mehr. Die Eroberung des Körpers als Bild. Die Medien entwerfen ein Bild des Körpers, in dem die Menschen sich, angefangen von Make-up über Diäten bis zu Marathonläufen, versuchen, ihren Körper dem Bild anzugleichen, das die Medien vom Körper entwerfen. Also die Metapher des Körpers als Locus Technicus, die Metapher des Körpers als Anagramm, reicht von der molekularen Medizin bis zu den Medien selber. Und ich glaube eben, die Künstler des 20. Jahrhunderts machen dieses Umschreiben des natürlichen Skripts erkennbar. Vielleicht darf ich eben Peter Sloterdijk bitten, als Nächster sein Statement vorzutragen.
Ich möchte zunächst einmal in einem ersten Statement einige rhapsodische Bemerkungen vortragen, mit denen ich die ideengeschichtliche Situierung der gegenwärtigen Gespräche über die Conditio Humana in die Erfahrungen unseres Jahrhunderts einzuzeichnen versuche. Und dabei ist es sehr nützlich, bei dem Bild, bei der Metapher des Umbaus anzuknüpfen, von der Peter Weibel hier Gebrauch gemacht hat. Die Umbaumetapher hat insofern etwas zutiefst Angemessenes, aber auch Problematisches im Hinblick auf die Dinge, die zurzeit mit Homo sapiens geschehen, weil im Begriff des Umbaus eine architektonische Metaphorik benutzt wird, die zur Voraussetzung hat, dass man sozusagen bei stabilen Grundlagen sozusagen die oberirdischen Teile eines Gebäudes reformiert. Wir müssen uns hier verständigen auf einen heterodoxen Begriff von Umbau, der so umfassend ist, dass er sozusagen bei stehendem Gerüst und stehendem Gebäude sozusagen auch die Fundamente erfasst. Es ist eher ein sozusagen Revisionsvorgang, der anarchitektonische Konsequenzen nach sich zieht, mit anderen Worten, der Revisionen im Fundamentalbereich des Gebäudes auslöst. Oder um die Metapher zu wechseln, Homo sapiens ist heute mehr denn je in jene Problematik hineingerissen, die seit 2500 Jahren mit der Schaffung einer förmlichen Institution namens Philosophie für gewisse Kulturen auf diesem Erdball verbindlich geworden ist. Jene Problematik, nämlich die Plato mit seinem Konzept der Anamnesis zum Ausdruck gebracht hat, als er zum ersten Mal in der Geschichte des Denkens den Akzent darauf gesetzt hat, dass überhaupt alles Erkennen Erinnern sein solle. Dieses Pathos der Gleichung zwischen Denken und Erkennen und Erinnern ist für uns deswegen nach wie vor relevant, weil es, auch wenn wir heute ganz anders denken als Plato, mehr denn je hineingerissen sind in die von ihm mitentdeckte und förmlich dargestellte Problematik, nämlich die Problematik der konstitutiven Nachträglichkeit von Denken, der konstitutiven Nachträglichkeit von Aufklärung. Erkenntnis ist etwas, was immer zu spät kommt im Verhältnis zum Erkannten. Das ist zumindest eines der Fundamentalaxiome der Ideengeschichte. Und Erkenntnis spielt sich immer ab in einer Art und Weise, die man am besten vergleichen könnte mit dem Projekt, sagen, auf hoher See, erst das Floß bauen zu wollen, mit dem man diese See befahren möchte. Wir sind nun in einen Prozess hineingezogen worden, der aus dieser fundamentalen Nachträglichkeit des Erkennens, man darf vielleicht sagen, zum ersten Mal einen Umkehrpunkt erreicht zu haben scheint. Wir haben in Bezug auf unsere eigene Natur, soweit sie in einer genetischen Schrift geschrieben zu sein scheint, einen Punkt erreicht, wo aus der Nachträglichkeit auch eine sozusagen antizipatorische Kraft werden kann. Und zwar deswegen, weil sich bei allen analytischen Prozessen ein Endpunkt einstellt, der erreicht ist dann, wenn man so etwas wie Elemente freilegen kann. Das Element, ein Begriff, der auf die empedokleische Naturphilosophie zurückgeht und nichts anderes bedeutet als der Buchstabe. In dem Augenblick, wo man begreift, dass Welt etwas ist, worin man nachträglich Elementarstrukturen erkennen kann, dann setzt diese Erkenntnis über die Welt und über die Beschaffenheit der Welt einen Umschlag der Analyse voraus. In dem Augenblick, wo man bei authentischen Buchstaben angekommen ist, kann man plötzlich den Text ändern. Solange man in der Analyse befangen ist, das heißt in der, von der Nachträglichkeit der Situation überwältigt ist und noch nicht bei authentischen Elementen angekommen ist, können wir nur in einer mehr oder weniger frommen, in einer rezeptiven Haltung den Text dessen, was vor uns war, lesen. Die Sinnvermutung gegenüber all dem, was da ist, meldet sich bei Homo sapiens relativ früh. Diese Ordnungsunterstellung, die Vermutung, dass Götter oder irgendwelche wahnsinnigen Transzendenzen dieses Gewebe der Welt vor unseren Augen gewoben haben, dass es ein Text ist, der Verdacht, dass hinter der Oberfläche dessen, was erscheint, ein sozusagen tiefer motiviertes Sinntheater im Gang ist, hat überhaupt eine fantastische Entfaltung der menschlichen Intelligenzkräfte mit hervorgerufen. Ohne diese konstitutive Paranoia der menschlichen Gattung, welche sich eben darin artikuliert, dass wir den Weltgrund verdächtigen, dass er in der Tiefe eine andere Sprache spricht, als er an der Oberfläche erkennen lässt. All diese konstitutive Paranoia hat die Philosophie und hat die Wissenschaft ermöglicht und hat einen Denkprozess ausgelöst, der uns in der gegenwärtigen Weltminute, wenn man so pathetisch reden darf, den Zugang zu einer neuen Ebene von Elementarität, einer neuen Ebene von ontologisch verbindlicher Buchstäblichkeit erschließt. Der Elementbegriff, der vielleicht der tiefste Gedanke der griechischen Philosophie gewesen ist und der wahrscheinlich auch verbindlicher und haltbarer ist als die platonische Idee. Der Elementbegriff tritt in dem Augenblick wieder in seine sozusagen ontologischen Rechte ein, indem es möglich wird, durch Ankunft bei authentischen, sozusagen ontologisch gültigen Elementarstrukturen die Rekombination der Naturen von kleinsten Partikeln aus, zwar real existierenden Partikeln und nicht erfundenen Partikeln aus, zu beginnen. Also mir scheint, das Pathos der Debatte, die wir hier führen, ist ein im Wesentlichen Philosophie- und erkenntnisgeschichtliches Pathos. Wir müssen erkennen, das führt mich zu meinem zweiten Argument, dass Heidegger recht hat, wenn er der Wahrheit eine Geschichte gibt, die eine andere Geschichte ist, als die, die Hegel ihr zu geben intendiert hat. Hegel hat unbedingt recht mit seinem Versuch, eine Konstellation zwischen Wahrheit und Geschichtlichkeit zu denken, die über alles hinausgeht, was Metaphysiker von alteuropäischer Couleur zu denken imstande gewesen sind. Er lässt die Wahrheit ihren Gang gehen von einem Orientpunkt, der dem Sonnenaufgang der Vernunft in den orientalischen Despotien gleichgesetzt wird, über einen griechischen Mittag hinweg, wo die Schatten am kürzesten sind und zum ersten Mal Menschen in schöner Vereinzelung, in ästhetisch genießbarer und sittlich sozusagen applauswürdiger Individualität aus dem Schatten des Kollektivheraustretens und zum ersten Mal diese Konstellation zwischen dem Einzelnen und dem Absoluten sichtbar machen, das die eigentliche Faszination der europäischen Philosophie ausmacht. Er lässt diese Sonne weiter wandern über den westeuropäischen frühen und späten Nachmittag, über die germanische und die romanische Sphäre und lässt sie dann in einem protestantischen Abendland versinken. Es ist übrigens in meiner Lektüre zumindest kein Zufall gewesen, dass Michel in seinem Roman seinen Helden gleichen Namens im irischen Atlantik den Tod suchen lässt. Dies ist eine großartige hegelianische Metapher. Wenn alles getan ist für eine Sonne oder für einen sich selbst vollendenden Geist, dann bleibt in der Tat nichts anderes zu tun, als unterzugehen. Und dieser Untergang heißt in diesem Fall noch Suizid, heißt aber für die Gattung als Ganze gesprochen sozusagen Ankunft in dem Zeitalter sozusagen der vollendeten und selbsttransparenten Vernunft, für die sozusagen der Zugang zur biologischen Unsterblichkeit eine Metapher ist. Heidegger hat dieser Form der Verzeitlichung der Wahrheit widersprochen. Er hat versucht zu zeigen, dass der Gang der Wahrheit durch die verschiedenen Sphären und Stadien des Begriffs hindurch nicht einem solchen eutonischen Sonnenlauf zwischen Orient und Okzident entspricht, sondern dass man das, was sich zwischen Ionien und Jena ereignet, oder genauer gesagt zwischen dem, was zwischen Ephesus und Los Alamos sich ereignet, kein erbaulicher Sonnengang ist, sondern das Abbrennen einer logischen Zündschnur. Hier brennt eine Schnur, die durch Jahrtausende hindurchläuft, und das Brennen dieser Zündschnur ist die Wahrheitsgeschichte. Und diese brennt sozusagen auf immer verbindlichere, immer mächtigere, immer dramatischere Stellungen der Wahrheitsfrage zu. Weswegen wir uns mit einer Ankunft des Geistes in einer völligen Verwestlichung und völligen Selbsttransparenz nicht begnügen können, weil, wie Heidegger sehr richtig zeigt, mit jedem Jahrhundert, den diese Zündschnur der Aufklärung weiter brennt, wird die Dramatizität der Frage nach der Wahrheit radikaler und tiefer. Und Heidegger hat in seiner Schrift über den Humanismus aus dem Jahr 1946, das ist mein Ausgangspunkt und auch mein Zielpunkt in der Rede über die Regeln für den Menschenpark gewesen, die Frage nach dem Menschen mit der Frage nach dem Sein so verknüpft, dass er damit eine Kritik an allen bisherigen Anthropodizeen und Bestimmungen des Menschen verknüpft. Er sagt, der bisherige Humanismus hat die Frage nach dem Menschen auf eine viel zu flache Weise gestellt und hat sie unzulänglich und selbstbezüglich beantwortet. Er hat den Menschen definiert als jenes animal rationale, wobei man immer noch denken darf, dass einfach so ein aus dem Tierreich übernommenes Wesen mit einem logischen Additiv sozusagen versehen worden sei. Und er würde sozusagen mit diesem Supertreibstoff Logos sozusagen ein Lebensspiel eines Primaten weiterführen, als wäre hier nichts geschehen. Heidegger widerspricht den alten humanistischen Anthropodizeen und sagt, wir haben die Frage nach dem, was der Mensch ist, noch nie hoch genug gestellt. Wir haben den Menschen immer zu klein gedacht. Und zwar selbst Selbst unter dem überschwänglichen Begriff der Ebenbildlichkeit gegenüber Gott ist er immer noch zu klein gedacht, weil nämlich jene unerhörte Dramatizität der Wahrheitsfrage immer weggedacht wird von jenem Menschenwesen. Und die Frage nach dem Menschen kleinstellen, das ist, glaube ich, die Sünde wider den Geist, den heutige Menschen begehen können. Und nicht jeder begeht diese Sünde mit so viel Anmut und so viel Aplomb wie Erich Kästner, der in einem Gedicht von 1932 die Entwicklung der Menschheit, die quintessentielle Form der sozusagen vulgär-darwinistischen Denkweise und ihrer Selbstparodie in der sozusagen Berliner Volksweisheit entwickelt hat. Ich erlaube mir, Sie sozusagen zum Abschluss meiner ersten Intervention Ihnen die Stimme Erich Kästners in Kürze zu hören zu geben. Ich möchte in einer späteren Intervention noch einmal auf das Argument zurückkommen, vielmehr auf die Frage zurückkommen, wie man es denn anstellen müsse, wenn man die Frage nach dem Menschen hoch genug stellen möchte und vor allem verbindlich und dramatisch genug stellen möchte. Kästner schreibt 1932 unter dem Titel »Die Entwicklung der Menschheit«: »Einst haben die Kerls auf den Bäumen gehockt, behaart und mit böser Visage. Dann hat man sie aus dem Urwald gelockt und die Welt asphaltiert und aufgestockt bis zur 30. Etage. Da saßen sie nun den Flöhen entflohen in zentral geheizten Räumen. Da sitzen sie nun am Telefon und es herrscht noch genau derselbe Ton wie seinerzeit auf den Bäumen. Sie hören weit, sie sehen fern. Sie sind mit dem Weltall in Fühlung, sie putzen die Zähne, sie atmen modern. Die Erde ist ein gebildeter Stern mit sehr viel Wasserspülung. Sie schießen die Briefschaften durch ein Rohr, sie jagen und züchten Mikroben. Sie versehen die Natur mit allem Komfort, sie fliegen steil in den Himmel empor und bleiben 2 Wochen oben. Was ihre Verdauung übrig lässt, das verarbeiten sie zu Watte. Sie spalten Atome, sie heilen Inzest und sie stellen durch Stiluntersuchungen fest, dass Cäsar Blattfüße hatte. So haben sie mit dem Kopf und dem Mund den Fortschritt der Menschheit geschaffen. Doch davon mal abgesehen und bei Lichte betrachtet, sind sie im Grund noch immer die alten Affen. Ich möchte versuchen, im Anschluss an Heidegger später noch einmal zu erläutern und mit anthropologischen Argumenten substantialisieren, warum Menschen nie Affen gewesen sind, warum sie als Affen gescheitert sind und warum sie überhaupt als Tiere gescheitert sind.
Dire pour commencer un mot aussi sur Heidegger.
Darf ich eingangs auch etwas zu Heidegger sagen?
Parler un peu de Hannah Arendt.
Nach etwas über Hannah Arendt sagen.
Vous avez fait référence tout à l'heure
Sie
à l'affaire Sloterdijk,
dieses Sloterdijk-Affäre an,
et puis
die Echos
avant
kamen
l'affaire Sloterdijk, il y a eu,
vor
avec quelques échos
Skandal,
en France, l'affaire
Martin
Walser,
ja,
et puis, mais l'affaire dont on peut dire qu'elle est paradigmatique,
c'est
il y a plus d'une dizaine d'années,
l'affaire Heidegger. Das war ja der Heidegger Skandal.
L'apparition du livre de Victor Farias,
das connaît
un immense retentissement,
hat ein enormes Echo,
un certain nombre de journalistes, de publicistes, de médiateurs culturels s'aperçoivent que Heidegger a été national-socialiste, prennent pour argent comptant l'affirmation de Farias selon laquelle il l'a été de sa naissance à sa mort, presque avant l'avènement même de Hitler,
et décide
donc de l'expulser du champ philosophique. Je me souviens d'un titre de Libération ainsi intitulé « Heil Heidegger ». Moment très étrange pour moi, parce que je me suis retrouvé dans la position paradoxale d'avoir à défendre Heidegger,
Heidegger zu verteidigen hatte,
donc d'avoir à défendre quelqu'un que l'on voulait répudier pour son appartenance au nazisme. Si je l'ai fait, c'est en toute conscience du fait, bien sûr, qu'il y a un scandale à Heidegger. C'est un scandale très difficile pour tout le monde, mais il faut le prendre comme un scandale. Un grand penseur, peut-être le plus grand penseur du XXe siècle, je viendrai tout de suite, qui a été recteur à Fribourg et qui a été pendant une certaine période de sa vie un national-socialiste convaincu. Mais je ne voulais pas simplement défendre l'idée du scandale contre la réduction du scandale que représentait une nazification absolue de son œuvre. J'étais frappé par la chose suivante. Heidegger est rejeté par notre monde ou par une partie importante de la corporation censée penser le monde au moment où le monde ressemble avec le plus d'applications à ce qu'il en
et ce rejet est une autre confirmation de ce qu'il en dit,
puisque l'une de ses formules les plus fameuses consiste à dire que l'absence de détresse est la détresse suprême et la plus cachée. Il y a des formules, en effet, de Heidegger qui ont une sorte de beauté magique, l'oubli de l'être, bien sûr, mais une autre formule dans laquelle il prétend, disons, définir le monde de la technique, le définit d'un mot, et ce mot, ce n'est pas à des Allemands que je l'apprendrai, c'est le Gestell, qu'on a eu beaucoup de mal à traduire en français, à raisonnement, sommation, mise à disposition, mais c'est tout simplement le fait de la possibilité de tout faire de tout. La possibilité de faire entrer la réalité dans une combinatoire sans fin. Il me semble que c'est vraiment de cela qu'il s'agit, à un moment où précisément cette possibilité ne concerne plus simplement la matière inanimée, mais la matière vivante. Et donc, c'est la tendance la plus profonde de la modernité. Mais précisément, la modernité, jusqu'il y a peu, n'était pas univoque. Je crois que l'un des événements fondateurs de la modernité, c'est la querelle des anciens et des modernes. La querelle des anciens et des modernes est un événement moderne. Les anciens sont des modernes. Et la querelle des anciens et des modernes, c'est la querelle précisément, disons, de l'humanisme, au sens que Sloterdijk donne à ce terme au début de cette conférence, en référence à la phrase de Jean-Paul, hein, sur les livres qui sont les lettres que nous envoyons, les grandes lettres qui sont envoyées à des amis, cette idée d'une sorte de conversation qui constitue l'humanité la plus essentielle. Et donc cette idée-là, elle entre en conflit avec une autre représentation de la modernité comme progrès et de l'humanité comme un seul homme qui avance. C'est le sens de la querelle des anciens et des modernes. Cette querelle a accompagné le mouvement de la modernité et à une date récente, elle a pu être appréhendée sur le mode de la querelle des deux cultures. La querelle de la culture scientifique et de la culture dite artistique ou littéraire. Avec cette idée qu'on trouve chez Heidegger, que précisément, face à cette mise à disposition, l'art est ce par quoi nous pouvons rester en contact avec l'indisponible, l'inviolable. Or, qu'est-ce que je constate à travers les images que vous avez données de cette exposition et même sans doute votre commentaire ? C'est que cette querelle semble s'abolir aujourd'hui. comme si l'art n'avait pas d'autre vocation que d'être l'illustration heureuse du Gestell. Le Gestell fait peur à quelques-uns, l'art vous dit que le Gestell, c'est absolument merveilleux. L'art met le Gestell en image. Alors voilà, vous avez des corps qui sont masculins, féminins, indifférenciés, combinables à merci grâce à toutes les images que nous avons, et ce qui est combinable en image pourra l'être aussi dans la réalité. Et personnellement, je vois, moi, dans cette situation, une sorte d'appauvrissement de la modernité. Je crois que la postmodernité ne tient pas ses promesses, puisque précisément, elle est bien plutôt qu'un pas de côté, un appauvrissement de la modernité, où tout d'un coup, c'est ce que Heidegger appelle le Gestell qui occupe toute la place. Et l'art est une redondance ou un pléonasme de la technique. C'est une situation inquiétante et c'est une situation éminemment heideggerienne. C'est-à-dire jamais la description de Heidegger n'a été aussi juste que dans le moment que nous choisissons pour l'expulser de notre monde. Voilà la première réflexion que je voulais faire. Est-ce que j'ai le temps pour une deuxième? Non, parce que c'est un peu différent, mais ce sera peut-être un peu de l'application. Et là, je partirai d'une phrase de Hannah Arendt qui dit ceci: une capacité d'accomplir des miracles compte aussi au nombre des facultés humaines. Et elle revient longtemps sur cette idée, le pouvoir de commencer. Alors, si on lit cette phrase sans connaître le contexte de l'œuvre de Arendt, eh bien, on lui donne spontanément justement une signification prométhéenne. Évidemment, la technique fait des miracles. C'est-à-dire que le miracle, c'est une capacité humaine. Pourquoi ? Parce que la modernité, elle s'est assignée pour finalité de transférer peu à peu les attributs d'omniscience et d'omnipotence à l'homme, et d'une certaine manière, elle y arrive. La distance est vaincue, l'ubiquité est une donnée de la vie quotidienne, le vivant est aussi malléable que la matière inanimée, donc tous ces miracles peuvent être, mis au compte des facultés humaines. Et en plus, on peut les vivre comme des miracles parce que personne ne possède, en entier le savoir que toutes ces possibilités supposent. Il y a, si vous voulez, une sorte de cogito magique aujourd'hui, c'est-à-dire le je pense donc je suis de Descartes. Ce cogito inaugural a ouvert la porte au je pense donc tu peux. Qui est maternellement chuchoté par l'espèce humaine à chacun de ses membres. Nous n'avons pas à penser la télécommande, mais nous pouvons, avec la télécommande, faire taire qui nous voulons à tout instant. C'est aussi un miracle quotidien. Or, évidemment, Hannah Arendt qui n'ignorait pas l'accélération du progrès, célébrait sous le nom de miracle tout à fait autre chose que le déploiement de la toute-puissance. Elle célébrait la merveille du commencement. Et c'est intéressant parce que c'était une manière pour elle de refuser, de laisser l'utopie faire main basse sur le miracle. Aujourd'hui, elle n'entendait pas le miracle dans le sens de l'utopie. Le miracle, au fond, au sens où on l'entendait Hannah Arendt, il est exprimé par un apologue du Talmud que cite aussi bien Emmanuel Levinas que Hans Jonas. Et je le lis, il est très bref. Grandeur du Saint béni soit-il, il s'agit d'Éternel. Voici l'homme qui frappe de la monnaie d'un même sceau, il obtient toutes des pièces toutes semblables entre elles. Mais voici le roi des rois, le Saint béni soit-il, qui frappe tous les hommes par le sceau d'un temps, et aucun ne ressemble à l'autre.
Ein anderer hat auch einen solchen Siegelring und schafft lauter Bilder, die sich nicht gleichen. Das kann der Dolmetscher aus dem Stand Ihnen so besser nicht übersetzen.
Que se passe-t-il aujourd'hui?
Den Text nicht vorliegen hat. Also was passiert
heute? C'est la construction technique de l'homme, dont le clonage est un peu l'horizon.
Clonage peut-être allons-nous parler. Eh
bien, la naissance, qui était naguère un événement, relève d'un processus de fabrication de mieux en mieux contrôlé. La reproduction humaine semble combler le fossé qui la séparait de la reproduction industrielle d'un prototype
idéal.
Donc, on peut dire en termes arendtiens que la capacité d'en finir avec ce miracle que représente la naissance d'être à la fois pareil et différent, cette capacité fera prochainement partie des facultés humaines. Et si l'on en croit les experts, ce qui peut se faire se fera. C'est ce que dit Jacques Attali dans son dictionnaire du XXIe siècle. Rien n'arrêtera le clonage. Il y aura des gens pour le vouloir, il y aura des laboratoires pour le bricoler. Après s'être exercé et perfectionné sur les bêtes. Et je pense aussi, et c'est là-dessus que je terminerai, qu'on trouvera des philosophes pour l'accréditer. Et je vois deux types d'accréditation aujourd'hui
qui sont
assez curieuses parce qu'assez paradoxales. La première, c'est une accréditation que j'appellerais, disons, humaniste, au sens où l'humanisme, non pas l'humanisme littéraire dont je parlais tout à l'heure, mais un certain humanisme définit l'homme par la liberté.
Et
nombre de philosophes nous disent aucun sujet n'est réductible à son patrimoine génétique. Aucune identité n'est jamais donnée dans l'absolu. Donc, quelle que soit la méthode de procréation choisie, aucun enfant ne pourra être le jumeau ou la copie carbone de celui qui l'engendre. Quel que soit le désir du cloneur, le cloné s'en démarquera. Ses expériences, ses rencontres, ses interférences qu'il percevra, lui forgeront une personnalité singulière. Donc, le clonage donnera naissance à un être tout aussi humain que le rejeton d'un homme et d'une femme. Humain, c'est-à-dire indéterminé, doué du pouvoir de s'arracher à tout conditionnement naturel ou social. Dans cette perspective, on dit l'homme est un être d'antinature, quelle que soit la manière dont il l'est. Il peut naître naturellement, il peut naître artificiellement, c'est un être d'antinature, c'est un être qui a la capacité, justement, de commencer quelque chose de neuf. Et d'où un retournement tout à fait extraordinaire face à ceux qui paniquent, face à ceux qui veulent jeter l'anathème sur le clonage ou l'interdire, on dit, mais d'une certaine manière, ça veut dire que vous croyez au déterminisme. Donc, si vous croyez au déterminisme, vous êtes bizarre, vous êtes un peu raciste, puisque vous enchaînez l'individu à son hérédité. Donc, l'antiracisme conséquent vous enjoint de braver le préjugé, de surmonter la peur et de faire bon accueil à cette forme de reproduction quand elle sera réalisable. Et c'est ainsi que la revue The Lancet, une revue anglaise très, très célèbre, une revue scientifique célèbre et extrêmement sérieuse, s'élevait il y a peu de temps contre l'interdiction du clonage que préconisaient certains États en disant « cela va se faire ».
Et
si on interdit le clonage, les clonés vont être mal vus, donc ils vont être refusés. Eh bien, nous devons nous préparer au contraire à savoir les accueillir, parce que c'est, si vous voulez, la prochaine altérité que, d'une certaine manière, que le progrès nous propose. Et donc, nous devons non pas refuser l'altérité, mais être accueillants à l'altérité. Et je terminerai là-dessus pour dire que c'est une situation tout à fait paradoxale que celle que nous vivons aujourd'hui, où, en quelque sorte, le constructivisme technique joue sur tous les tableaux. C'est-à-dire, il se réclame de cela même qu'il met en péril ou qu'il fait disparaître. Il se réclame de, parce que c'est tout de même une certaine forme de reproduction humaine, il se réclame de la liberté de l'indétermination, alors qu'il prive l'individu nommé justement du droit à découvrir sa propre image, peu à peu,
nach und nach à ne pas la lire dans quelqu'un.
Donc, il affaiblit, il attaque la dimension de la liberté, il s'attaque à la dimension de l'altérité. Et c'est au nom de la liberté et au nom de l'altérité qu'il trouve aujourd'hui ses justifications suprêmes.
En fait, je voudrais tout d'abord faire remarquer que nous sommes en l'an 2000.
Darf ich eingangs donc, daran erinnern, dass wir uns im Jahr 2000
siècle,
demnächst im 21. Jahrhundert,
troisième millénaire,
im dritten
Jahrtausend. Et j'ai été frappé par le fait que l'événement en général était accueilli comme peu important. Personne n'en a tellement parlé, tout le monde a souligné l'artificialité du calendrier.
Alle sagten, wie künstlich ist doch der Kalender.
Ce que je crois faux, je crois que personnellement, l'humanité a de plus en plus la conscience de vivre une histoire et de vivre une histoire commune. Pour ma part, je suis plutôt content de changer de siècle. Je n'aimais pas tellement le 20e siècle. Mais il y a quelque chose de curieux que je n'ai pas encore compris. Il me semble qu'il y a une volonté d'oubli
à propos de ce changement de siècle.
Donc, on va s'en apercevoir tôt ou tard.
Wir werden das irgendwann noch einmal uns bewusst machen. Zum Beispiel
dans les polémiques que nous avons eues, Monsieur Sloterdijk et moi-même, c'est très curieux qu'on ait évoqué les nazis. C'est quand même très curieux.
Dass sie von Nazis gesprochen
parce que de toute évidence, on vit une situation sans précédent. Enfin, les nazis n'avaient pas du tout les moyens de leurs ambitions. Enfin,
ils pouvaient pratiquer un eugénisme négatif
et procéder par sélection. Là, on a une situation tout à fait différente.
Heute kann man daran denken,
effectivement, de modifier,
kann das ins Auge fassen,
de créer une nouvelle espèce.
Dass man eine neue Spezies schafft, das ist heute im Bereich des Machbaren.
Toutes les modifications génétique apparaissent
possibles, donc
il me paraissait tellement évident que la situation n'avait rien à voir que j'ai même pas vraiment compris l'accusation.
Enfin, j'ai pas aussi rentré clairement à aucun moment.
Bon, ça c'est une première remarque.
Soweit einmal eine erste Überlegung und Bemerkung. Wir stehen also im Jahr 2000.
N'en est qu'à ses débuts. Hein.
Die Biologie steckt doch erst in den Kinderschuhen.
À l'heure actuelle, il est frappant dès qu'on.
Es ist schon bemerkenswert.
Dès qu'on évoque un caractère un peu complexe,
man
du genre caractère intellectuel,
zum Beispiel den eines intellectuellen
moral, homosexualité, je ne sais quoi.
Moralisches
on cherche à savoir
homosexuelle
si c'est génétique
ou pas génétique. Dann fragt man sofort, ist das jetzt
la réponse est toujours du genre, ça doit être 50-50.
Und dann sagen die immer wahrscheinlich 50-50.
Ce qui montre avec clarté
das zeigt doch sehr deutlich.
Les chercheurs ne savent pas grand-chose, en fait,
so
dès que le sujet devient un peu compliqué. Comme il commence à avancer, on peut penser que ça va avancer rapidement, ce genre de questions.
Savoir ce qui est génétique, ce qui n'est pas. Geben, und es wird vielleicht auch Antworten geben darauf, was genetisch bedingt ist und was nicht. Oder wo
voilà, par ailleurs, je voulais parler un peu de...
Die Mischung, wie sie liegt.
C'est pour situer ma position sur ce sujet, dans l'introduction, là, j'ai entendu avec amusement le texte de la Genèse.
Enfin,
Dieu vit ce qu'il avait fait
et
il dit cela est bien. Enfin, là aussi, j'ai toujours été étonné par l'autosatisfaction de Dieu.
Et
Et étonné également par cette idée que la...
Bon,
à l'heure actuelle, c'est pas Dieu tellement qui a le vent en poupe, mais cette idée que la nature, d'une certaine manière, serait supérieure. Il serait intéressant de savoir comment une idée aussi bizarre a pu naître.
Enfin,
quel moment... Voilà, c'était juste une remarque. Et ce qui m'a frappé dans l'exposition, moi, j'ai été très sensible à une dimension de malaise, quand même très nette.
Unwohlsein, das man deutlich spürt.
Alors, je ne sais pas si c'est moi, mais moi, j'étais constamment mal à l'aise, en fait.
Also, ich hatte ständig
Par ailleurs, ce qui m'a frappé aussi, c'est que le corps est certes découpé, recomposé, mais en fait, on voit pratiquement que les organes sexuels. Alors c'est peut-être moi qui suis obsédé, qui n'ai vu que les organes sexuels, ou bien c'est les artistes, je ne sais pas, Mais, à titre personnel, quand je pense à mon corps, j'y pense dans beaucoup de circonstances, mais l'idée de maladie et de mort me vient avant l'idée de sexe.
Krankheit und Tod mir immer vor dem Gedanken an Sex und Erotik kommt, wenn ich an meinen Körper
denke.
Vor der Begierde und dem körperlichen Genuss denke ich an diese Dinge. Und
da fällt mir diese Tatsache ein, dass es in meinem Roman
immer wieder auf seine sexuellen Aspekte abgehoben
wurde. Die ersten drei Merkmale der Spezies,
die da ihrem Ende entgegensegelt,
die wichtigsten
sind doch, sie können sich jetzt durch Klonen reproduzieren, ja. Sie haben alle einen gleichen genetischen Code, ja. Und sie sind unsterblich.
Et toutes les discussions sur ces êtres ont porté autour d'un seul point.
Drehen sich nur um einen Punkt.
Ils sont clonés, enfin autour de deux points. Ils sont clonés
Zwei Punkte,
et ils ont
wir.
Le même sexe.
Sie werden geklont und haben alle das gleiche Geschlecht. Nur noch ein Geschlecht.
Donc il y a une réelle obsession sexuelle.
Das heißt, das ist doch eine echte
Parce que pour moi, le point le plus
obsession
important, c'était le fait qu'ils étaient immortels.
Für mich war das Wichtigste eigentlich, dass sie unsterblich waren. Das machte für mich du roman. Den Stoff meines Romanes aus. Nichts anderes.
Donc je trouve curieux que cet aspect.
Ich finde das schon ein bisschen bizarr, ein bisschen komisch.
Je me suis pas énormément tenu au courant des progrès récents.
Ich muss auch sagen, ich habe mich über die jüngsten Fortschritte nicht so wahnsinnig informiert und auf dem Laufenden gehalten, aber was passiert
ist, seit der Veröffentlichung des Romans,
das scheint doch immer wieder mit der Alterung zu tun haben. Da scheint es rasche Fortschritte zu geben im Bereich der Alterung, der Altersforschung.
Und
auch das hat natürlich seine Auswirkungen, die ungleich wichtiger sind, zum Beispiel als die Geschichte der Reproduktion.
46 différents.
1, 2, 3 oder 40 unterschiedliche Geschlechter.
La question de la mort, en fait, me paraît un enjeu beaucoup plus grave,
ungleich schwerwiegender zu sein,
dans l'histoire de l'humanité, que la question sexuelle en elle-même,
nach dem Geschlecht an sich, son rapport évidemment avec la mort. Von der Beziehung zum Tode natürlich.
Bon, sinon, j'aurais tendance à penser que les êtres humains se reproduisent en grande partie pour la même raison qu'ils ont créé des dieux, enfin pour échapper à la mort. Donc le clonage offrant a priori une reproduction plus parfaite de soi, il me paraît évident que c'est une idée qui va marcher.
Das ist deswegen auch ein Gedanke, der irgendwo klappen wird, ein Ansatz, der funktionieren wird.
Voilà, donc je pense qu'on peut. On peut commencer à.
Können wir da mal einsteigen?
Vraiment. Qui.